Die Presse.
Deutschland hat gewählt. Der nächste deutsche Bundeskanzler, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach Friedrich Merz heißen.
Deutschland wird wieder zuverlässig regiert. Und dafür steht die Union, dafür stehen wir und dafür stehe ich auch ganz persönlich.
Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was in Deutschland wichtig ist, zu später Stunde noch am Wahlabend. Und obwohl es vorab wenig Zweifel daran gab, wer diese Wahl gewinnen wird, ist es dennoch ein richtig spannender Wahlabend. Die Union aus CDU und CSU, die landet laut Stand Sonntagabend bei um die 28,5% und wird somit stärkste Kraft. Die stärksten Zuwächse hat die rechtspopulistische AfD eingefahren, die auf an die 20% kommt und damit die Kanzlerpartei SPD mit 16,5% überholt hat. Auf dem vierten Platz landen die Grünen mit 12-13%, vor der Linken, die mit 8,5% ganz klar den Einzug in den Bundestag geschafft hat. Um diesen Einzug bangen noch sowohl die FDP als auch das Bündnis Sarah Wagenknecht mit knapp unter 5%. Alle Zahlen beziehen sich auf die Hochrechnungen vom frühen Sonntagabend. Zu einer ersten Analyse dieses Wahlergebnisses habe ich Christian Ulz, den Außenpolitik-Ressortchef und stellvertretenden Chefredakteur der Presse, zu mir ins Studio gebeten. Und ich habe David Freudenthaler, den Deutschland-Korrespondenten der Presse, in Berlin erreicht. Und zwar auf der Wahlparty der Sieger. Hallo David.
Hallo Christina.
David, ich erwische dich gerade direkt auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Die Union ist Gewinnerin des heutigen Wahlabends. Wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist super natürlich. Also man ist da meilenweit vorne als Erster. Das 30%-Ziel, was so ein bisschen eine Richtmarke war, das konnte man jetzt zumindest im ersten Hochrechnungen zufolge nicht erreichen. Da liegt man jetzt momentan bei 29,5%. Allerdings, was schon ein Erfolg ganz sicher ist, vorerst zumindest sieht es danach aus, dass sich eine Zweierkoalition mit der SPD ausgehen würde, knapp, aber doch. Und weil du mich nach der Stimmung gefragt hast, ja, die war super. Vor ein paar Minuten ist Friedrich Merz da gerade aufgetreten, flankiert von der gesamten Parteispitze und es gingen Kanzler als Sprechchöre durch das Konrad-Adenauer-Haus. Also ja, die Stimmung ist auf jeden Fall gelöst, würde ich sagen.
Du hast dich ja bestimmt vor Ort auch schon umgehört. Welche Art der Politik soll heißen, welche Koalition wünschen sich denn die Menschen, die dort gerade ihren Wahlsieg feiern?
Ja, die wollen alle einen Politikwechsel. Das war so das Schlagwort auch im Wahlkampf. Ich habe schon kurz gesagt, eine Koalition mit der SPD dürfte sich knapp ausgehen. Ich habe mich ein bisschen umgehört, wo viele Leute allerdings gesagt haben, lieber wäre ihnen, wenn die FDP mit dabei wäre. Die FDP liegt jetzt ganz knapp unter der 5%-Hürde bei 4,9%. Da sagen einige, dass sie schon gern noch hätten, dass die FDP mit im Boot wäre in einer möglichen Koalition, weil die programmatisch einfach dem Programm der Union deutlich mehr entsprechen als die SPD. Und viele sagen hier, einen echten Politikwechsel kann es nur geben, gemeinsam mit der FDP.
Es hat sich Friedrich Merz ja dort auf dieser Wahlparty auch schon zu Wort gemeldet. Auch andere Parteigrößen haben schon gesprochen. Hat man da schon etwas heraushören können, wohin die Tendenz sich bewegt?
Naja, Friedrich Merz war in seiner ersten Stellungnahme sichtlich erfreut. Und er war auch versöhnlich. Also er hat gesagt, ja, es war ein harter Wahlkampf mit teils harten Äußerungen und jetzt müssen wir aber nach vorne schauen. Heute wird gefeiert, ab morgen wird wieder hart gearbeitet. Da klingt natürlich etwas Versöhnliches mit raus, aber man muss sagen, auch Friedrich Merz selbst hat sich in den letzten Tagen kein Blatt vor den Mund genommen, hat die Grünen und linken Spinner wörtlich noch einmal als Gegner auserkoren am Tag vor der Wahl. Ja, also da liegt auf jeden Fall einiges an Handlungs- und Aufklärungsbedarf zwischen ihm und auch den politischen Gegnern, dass man jetzt aus Gegnern mögliche Verbündete macht nach der Wahl.
Ja, Deutschland-Korrespondent David Freudenthaler hat sich also auf der Wahlparty der Union in Berlin schon einmal umgehört, welche Bundesregierung sich denn jene wünschen, die heute die Wahl gewonnen haben. Welche Möglichkeiten zur Koalitionsbildung dieses Wahlergebnis eröffnet, das habe ich bei Christian Ulz im Detail nachgefragt. Hallo Christian.
Hallo.
Christian, fangen wir einmal bei den einfachen Dingen an. Die Wahlbeteiligung lag in Deutschland heute bei 84%. Das ist die höchste seit 1990. Von Politikverdrossenheit also keine Spur. Was hat so viele Deutsche heute dazu bewegt, zur Wahl zu gehen?
Ich glaube, die Stimmung war sehr polarisiert und das treibt dann natürlich viele Wählerinnen und Wähler an die Urnen. Profitiert davon hat die Linkspartei, die ja ein sehr, also überraschend gutes Ergebnis abgeliefert hat und so um die 8-9% landen wird. Und natürlich auch die AfD. Also Nichtwähler wurden meiner Ansicht nach vor allem von diesen beiden Parteien mobilisiert.
Mhm. Klarer Wahlsieger war die Union, CDU, CSU, stärkste Kraft, aber weit ab von einem Rekordergebnis. Also gewünscht hat man sich ein Ergebnis jenseits der 30%. Das geht sich nach aktuellem Stand nicht ganz aus. Ist man mit diesem Ergebnis zufrieden?
Es ist ein deutlicher Sieg für die Union. Es ist auch ein deutlicher Rechtsruck in Deutschland. Also wenn man die Parteien rechts der Mitte zusammenzählt, ist man weit über 50%. Sozusagen diese linksliberale Mehrheit in Deutschland ist deutlich abgewählt worden. Es gibt einen eindeutigen Regierungsauftrag und ich glaube, in der Union ist man damit zufrieden, dass man den nächsten Bundeskanzler stellen wird.
So etwas wie ein Rechtsruck, das hat sich nicht nur im allgemeinen politischen Spektrum, sondern vielleicht auch innerhalb der Union zugetragen. Am Vorabend der Wahl hat Friedrich Merz noch eine aufsehenerregende Rede gehalten. Da fiel unter anderem die Aussage, dass die Zeit der Politik für linke und grüne Spinner jetzt vorbei sei. Welchen Kurs hat man da im Hinblick auf eine Zusammenarbeit nach der Wahl eingeschlagen?
Gut, das sind Wahlkampftöne, die werden sehr schnell vergessen sein. Und schon am Wahlabend war deutlich, dass Union und SPD aufeinander zugehen. Ich glaube nicht, dass es zu einer Kooperation mit der Alternative für Deutschland, also AfD, kommen wird. Das ist ziemlich klar. Das hat Friedrich Merz auch klar ausgeschlossen, wiewohl natürlich die AfD namens Alice Weidel die Hand ausstreckt für eine Kooperation. Und sie sagt, dass manche Punkte Friedrich Merz nur mit ihr durchbringen könnte. Und in einem hat sie recht, also diesen rigorosen Migrationskurs wird Friedrich Merz in einer Koalition mit der SPD, wo dann vielleicht noch eine dritte Partei dazukommen muss, nicht so durchsetzen können, wie er sich das vorstellt.
Die SPD hat als Kanzlerpartei ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren, ist nur mehr drittstärkste Kraft mit so um die 16,5%. Lag's am Wahlkampf oder lag's an der unbeliebten Politik der Ampel?
Es lag an der Ampel, es lag am Spitzenkandidaten, also Olaf Scholz personifiziert den Kanzler Malus, wenn man so will. Also bei der letzten Wahl hat er der SPD dazu verholfen zu gewinnen und diesmal hat er deutlich dazu beigetragen, dass sie verliert. Er war ein äußerst unbeliebter Bundeskanzler und auch die Ampelkoalition war zuletzt äußerst unbeliebt. Sie ist ein Synonym für Stagnation. Es gibt zwei große Themen, die Deutschland bewegen. Das eine ist die Wirtschaft. Deutschland geht jetzt in das dritte Rezessionsjahr und das zweite große Thema ist natürlich Migration und das hat Friedrich Merz sehr klar angesprochen und die AfD auch.
Olaf Scholz' Zeit als Bundeskanzler, die ist jetzt definitiv bald vorbei. Wie schaut es denn mit personellen Konsequenzen innerhalb der SPD aus?
Naja, bleibt zunächst als Kanzler im Amt, bis die neue Koalition sich formiert hat. Ich kann mir vorstellen, dass es personelle Konsequenzen geben wird in der SPD. Die SPD hat zwei Führungspersönlichkeiten, Lars Klingbeil und Saskia Essen. Also da kann ich mir vorstellen, dass es zu Rücktritten kommt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Boris Pistorius, der jetzt auch am Wahlabend öffentlich in Erscheinung getreten ist, die Rolle als Vizekanzler übernehmen könnte.
Und sehr beliebt ist.
Ja, es war eindeutig ein Fehler der SPD, nicht mit ihm in den Wahlkampf zu gehen. Ich glaube, sie hätten da sicherlich mehr Stimmen erreichen können.
Die stärksten Zugewinne an diesem Wahlabend, die hat die AfD eingefahren. Sie kratzt an der 20%-Hürde und ist zweitstärkste Kraft. In Ostdeutschland sogar über 30%. Das Thema Migration dürfte auch da gezogen haben.
Natürlich, also die AfD hat sich verdoppelt. Schon ein fulminantes Wahlergebnis, ist natürlich noch immer deutlich unter dem Wahlergebnis der FPÖ. Aber für die AfD ergibt sich natürlich jetzt auch sowas wie eine perfekte Themenkonjunktur. Große Unzufriedenheit über den Zustand der deutschen Wirtschaft, über hohe Preise, über nicht vorhandenes Wirtschaftswachstum und dann natürlich das Dauerthema Migration. dass sich natürlich durch diese Serie von Anschlägen, die Deutschland in den vergangenen Wochen und Monaten erleben musste, noch einmal deutlich verschärft hat.
Alice Weidel, du hast es vorhin erwähnt, die AfD-Spitzenkandidatin, die hat in einer ersten Stellungnahme schon ganz eindeutig gesagt, ihre Hand zur CDU-CSU ist ausgestreckt, es liegt jetzt an der Union, dieses Angebot anzunehmen. Eine ernsthafte Option auf Zusammenarbeit, glaube ich, besteht allgemein nicht. Welche Chancen wird denn die AfD tatsächlich haben, ihre 20%, die sie bekommen haben, jetzt bei dieser Wahl auch denen entsprechend politisch mitzugestalten?
Ich glaube, dass sie zum Teil schon auch als Oppositionskraft in puncto Migration mitgestaltet hat. Ich glaube auch, dass der Vorschlag von Friedrich Merz, den er eingebracht hat im Bundestag, dieser 5-Punkte-Plan zu einer rigorosen Verschärfung des Migrationskurses, natürlich auch unter Druck der AfD entstanden ist. Die AfD glaubt, dass sie bei der nächsten Wahl noch stärker sein kann. Das kommt natürlich auf die Umstände an, die dann in 4 oder 5 Jahren oder in 4 Jahren im deutschen Fall herrschen werden. Es kommt darauf an, auch wie das Thema Migration jetzt angepackt wird von der neuen Bundesregierung in Deutschland und ob es gelingen kann, die deutsche Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Die Grünen sind jene von den bisherigen Regierungsparteien, die mit dem kleinsten Minus sozusagen davongezogen sind, mit etwa 12%, ein Minus von nur so um die 2,7%. Ist das gerade nochmal gut gegangen oder eigentlich nicht zufriedenstellend?
Ich finde es erstaunlich, sie haben erstaunlich gut abgeschnitten, haben offenbar einen guten Wahlkampf geführt, ist am wenigsten abgestraft worden von allen Ampelparteien. Aber es zeigt sich, dass die deutschen Grünen, wie auch die Österreicher, mittlerweile eine sehr treue Kernwählerschaft haben. Und sie hatten mit Habeck einen Spitzenkandidaten, der sehr stark in Erscheinung getreten ist.
Der Wahlkampf von Habeck, der war stark von Wirtschaftsthemen geprägt. Also von dem Kernthema der Grünen, Klima und Umwelt, war da verhältnismäßig wenig die Rede. Auch Soziales war wenig Thema. Hat man da Wählerinnenpotenzial liegen lassen, das sich dann bei der Linken eingefunden hat?
Gute Frage. Ist für mich schwer zu einzuschätzen. Ich glaube, dass der größte Turbo für die Linke die Verschärfung des Migrationskurses war von Merz. Ich glaube, dass sehr viele Linke mobilisiert hat, viele Linksdenkende abspenstig gemacht hat, nochmal von der SPD, vielleicht auch dort und da von den Grünen. Was das Umweltthema anlangt, das ist wiederkehrend in solchen Krisensituationen, dass Umweltthemen dann öfter untergehen, wenn es und überlagert werden von anderen Themen wie Wirtschaftssituation oder auch Krieg in der Ukraine, Inflation etc.
Die FDP ist von einer Regierungspartei, die sogar den Finanzminister gestellt hat, minimiert worden zu einer Partei, die jetzt um den Einzug in den Bundestag zittert. Hat man da überhaupt keine gute Politik gemacht, auch im Sinne davon, dass man sich so unkooperativ gezeigt hat, dass die Neuwahlen, die verfrühten, überhaupt erst Thema geworden sind?
Es wird dann oft derjenige bestraft, eine Regierungskoalition verlässt. Das war in diesem Fall eindeutig die FDP und Christian Lindner. Ich persönlich glaube, dass man Deutschland einen Gefallen damit getan hat, die Ampelkoalition zu beenden. Und ja, man weiß eigentlich jetzt am Wahlabend nicht, ob es die FDP nicht doch noch schafft in den Bundestag. Wenn das gelingen sollte, dann ist sogar möglich, dass sie beteiligt sind an der nächsten Regierung.
Hängt auch Christian Lindners persönliches politisches Schicksal von dieser Frage ab, ob der Einzug noch gelingt?
Eindeutig. Ich glaube, wenn Lindner es nicht schafft in den Bundestag, dann wird er sich zurückziehen aus der Politik.
Du hast es schon anklingen lassen, die Linke, von der man in den letzten Jahren wenig gehört hat, die hat einen phänomenalen Wahlkampf hingelegt in den letzten Wochen. Es ist ganz eindeutig, dass sie die 5%-Hürde nimmt. Sie liegt bei 8,5% aktuell. Woher rührt diese Stimmenverdopplung tatsächlich?
Ja, also das ist wirklich ein Phänomen, das man genauer unter die Lupe nehmen muss. Die Linke hatte zwei Spitzenkandidaten, also eine Spitzenkandidatin, einen Spitzenkandidaten, die sehr aktiv waren. Sie haben einen interessanten Wahlkampf geführt über Social Media, der sehr plakativ war. Also das ist eines dieser Phänomene, die man bei Wahlen quer durch Europa sieht. Also wenn man einen schlauen Social Media Wahlkampf hat, dann kann das zum Erfolg führen. Und sie haben, wenn man so will, eine Nische besetzt. Sie waren vor allem stark im Westen Deutschlands. Bündnis Sarah Wagenknecht, das dann an diesem Wahlabend auch noch bangt um einen Einzug. Ich glaube, es wird sich nicht ganz ausgehen, hat ihre Hochburgen im Osten und es ist ja nicht gelungen, offenbar das in dem Bündnis so richtig Fuß zu fassen im Westen.
Wieso hat man an diese Erfolge, die es ja in einigen ostdeutschen Bundesländern bei den Landtagswahlen gegeben hat, nicht bundesweit anschließen können beim Bündnis Sarah Wagenknecht?
Weil die Strahlkraft von Sarah Wagenknecht offenbar im Osten größer ist, weil diese Kombination aus linker Sozial- und Wirtschaftspolitik und rechter Migrationspolitik im Osten Deutschlands stärker verfängt als im Westen.
Sarah Wagenknecht hat ja auch ihren weiteren politischen Werdegang an das Ergebnis dieser Wahl geknüpft. Welche Entscheidung wird man da jetzt in dieser Partei noch treffen? Also ich stelle mir vor, diese Partei hat keine langfristigen Existenzchancen ohne ihre Namensgeberin.
Ja klar, also das ist ihr Name ist Programm, die Partei ist nach ihr benannt, aber man muss sich vor Augen halten, dass sie natürlich es geschafft hat, in Landtage in Ostdeutschland einzuziehen. Und so kann eine Partei wie das Bündnis Sarah Wagenknecht natürlich auch längerfristig überleben, selbst wenn sie es nicht schafft in den Bundestag. Parteien sind immer wieder aus dem Bundestag geflogen oder sind knapp vorbeigeschrammt mit dem Einzug. Also ich würde jetzt noch nicht das Ende dieses Bündnisses an die Wand malen.
Es war jetzt schon mehrfach Thema, zwei Parteien zittern noch darum, ob sie den Einzug in den Bundestag schaffen. Und je nachdem, wie viele Fraktionen dann final im Bundestag vertreten sind, hat das einige Auswirkungen auf Regierungskonstellationen, die dann möglich wären. Also ob 5 oder 6 oder 7 Parteien mit Fraktionen im Bundestag vertreten sein werden.
Also kurz gefasst ist es so, wenn es FDP, Bündnis Sarah Wagenknecht nicht schaffen, dann geht sich höchstverständlich eine schwarz-rote Koalition aus, was man früher mal große Koalition genannt hat. Wenn es die FDP in den Bundestag schafft, dann ist das nicht der Fall. Dann muss es ein Dreierbündnis geben und das kann entweder gebildet werden, rot-schwarz mit grün oder eben schwarz-rot mit gelb, den Liberalen. Da gibt es diese zwei Möglichkeiten. Wenn wir davon ausgehen, dass es keine Kooperation gibt zwischen der Union und AfD.
Welche dieser Regierungskonstellationen würde denn der jetzige Wahlgewinner präferieren?
Also ich glaube, dass es ihm am liebsten wäre, eine einfache Option, nämlich einfach eine große Koalition mit den Sozialdemokraten. Gab es ja auch im Zuge des Wahlkampfs, wenn man sich das genauer angeschaut hat, das eine oder andere atmosphärische Signal, auch in dem damaligen Spitzenduell zwischen Merz und Scholz. Zu dritt ist es halt immer komplizierter. Das sieht man ja auch bei uns in Österreich neuerdings.
Wie ist denn jetzt das weitere Prozedere für eben diese Regierungsbildungen? Wie geht es da in den nächsten Tagen weiter?
Ja, jetzt liegen sozusagen, der Ball liegt jetzt bei Friedrich Merz. Er wird die Verhandlungen beginnen. Zunächst mal abwarten das amtliche Endergebnis, das er sehr knapp entscheiden wird über den Einzug der FDP. Davon hängen dann die Optionen an und dann wird er auf die SPD zugehen. Ich meine, interessant wird sein, mit wem er da eigentlich verhandelt bei der SPD, weil ich kann mir vorstellen, dass die Führung der SPD geschwächt ist. Olaf Scholz ist praktisch ausgecheckt, er ist jetzt noch ein paar Wochen im Amt, er ist als Bundeskanzler der amtierenden Regierung, aber danach wird er sicherlich keine Rolle mehr spielen in der deutschen Politik. Also es müsste zunächst einmal die SPD intern ihre Situation klären. Friedrich Merz hat sich vorgenommen, bis Ostern eine Regierung zu bilden. Es wäre auch notwendig im Sinne Deutschlands, aber auch im Sinne Europas. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn es weiterhin ein Führungsvakuum gibt in Europa, in Berlin, in Paris. Aber ich gehe davon aus, dass sich das länger hinziehen kann.
Wir in Österreich wissen gut genug, wie lange Regierungsverhandlungen dauern können und wie kompliziert sie auch verlaufen können. Christian, vielen lieben Dank.
Danke.
Das war's mit einer ersten knappen Einordnung der Wahl in Deutschland. Rund um die Uhr lesen Sie aktuelle Einordnungen, Analysen und Berichte darüber, wie es jetzt weitergehen wird. Natürlich auf diepresse.com. Links finden Sie in den Shownotes. Mein Name ist Christine Meierhofer. Gehört haben Sie außerdem David Freudenthaler und Christian Ulsch. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitfiebern. Bis zum nächsten Mal.